herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick.
Hallihallo.
Der Matthias.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Und da wir ja uns in der aufregenden Smalltalk-Runde befinden, geht es heute darum, was haben wir für Dinge getan, ja, in der letzten Zeit so. Was gibt's denn da Neues, Patrick?
Ja, ich habe gestern Deadpool geguckt, aber ich habe gehört, ihr habt ihn noch nicht gesehen. Darum sage ich, guckt ihn euch an. Nein, ich fand mal erfrischend anders. Diese ganzen Superhelden-Geschichten waren ja irgendwie alle sehr ähnlich. Der hat ja noch einen etwas anderen Zungenschlag, der nette Herr. Drücken wir es mal so aus. Also ist schon ein bisschen anders gefärbt. Fand ich sehr amüsant.
Hast du die Comics mal gelesen? Oder?
Teilweise, ja. Aber ich versuche immer irgendwie bei den Comics hinterherzukommen oder eine Zeit lang zu lesen und dann fällt es wieder hinten runter und dann ist wieder so viel passiert und plötzlich andere Zeitlinie. Die haben irgendwie 1000 Zeitlinien und was weiß ich. Und wenn du den nicht kennst, dann verstehst du den Comic nur halb und irgendwie überfordert mich das. Ist so ein bisschen wie D&D 3.5.
Aber das ist doch D&D 3.5. Ja, geht doch noch.
Ja, genau. Stimmt, da gibt es nur 20 Bücher und ist dann noch überschaubarer.
Ist der denn jetzt ab 18?
Ja, ne? Oder ab 16? Wir haben uns das gestern, ich habe es gar nicht mehr nachgeguckt, wir haben uns das im Film auch gefragt, ob 16 oder 18 wäre, aber auch irgendwie gerechtfertigt.
Ich habe entsprechendes gehört. Aber das gehört ja, glaube ich, auch zum erfrischenden Teil der Comicbuchverfilmung. Ne?
Genau, das ist einer der Teile. Worüber ich kurz berichten würde, ist, wir sind bei unserer Schleiertanz-Kampagne in DSA recht weit gekommen. Da gibt es eine eigene Folge zu, die schnibbel ich gerade zurecht. Dürfte in den nächsten Stunden, Tagen auch erscheinen, wo ich mich mit Mena ein bisschen darüber unterhalten habe, wie so der erste Teil gelaufen ist. Und befinden uns jetzt in der Zeit zwischen Schleiertanz und Schleierfall und habe überlegt, wie ich den Charakteren auch in dieser Zeit so ein bisschen, also nicht einfach, ihr seid jetzt ein Jahr weiter, sondern wie man das ein bisschen auffrischen kann. Die sind alle in verschiedene Teile verstreut und einer ist eben Baron geworden.
Ja, würden mir schon sehr viele Dinge einfallen, die man mit einer Lehnsverwaltung anstellen kann.
Ja, nein, ich weiß nicht,
ein paar schöne Tabellenwürfel.
Zum Beispiel.
Ja, er kennt Zufallstabellen. Ne? Ist mir aber eingefallen, dass ich mir vor irgendwann Ewigkeiten mal Rain von Greg Solzi gekauft habe. Ein Spiel über Lords and Leaders, wie es auf der Packung, auf dem Buch heißt, weil es eben Methoden beinhalten soll oder beinhaltet, wie man generell so Gruppen und ähnliches auf so einer gewissen Ebene mit Werten versieht. Also das kann von eben so einer Baronie oder Teilen einer Baronie bis hin zu der zu einem Orden oder irgendeiner Verbrechergang oder was auch immer sein. Die haben dann verschiedene Werte wie die Macht, also wie stark ist diese Gruppe, wie ist die Souveränität der Herrschaft in dieser Gruppe, also wie stabil ist diese Gruppe im Prinzip, wie viel Land besitzt sie, wie reich ist sie, wie ist so der Einfluss dieser Gruppe nach außen. Ich glaube, das sind so die wesentlichen Faktoren. Ich habe es noch nicht getestet, werde das nachher mit diesem System einmal testen, ob sich daraus nicht über dieses Jahr hinweg wirklich, dass man das auch so ein bisschen strategisch aufgreifen kann und da so eine kleine strategische Komponente reinbringt, wie sich da bestimmte Rivalitäten in dieser Baronie darstellen lassen, irgendwie die Räuberbande, die noch im Außen ist, ob man die bekämpft kriegt oder nicht, und das auf so einen strategischen Teil dann so ein bisschen herunterbrechen, das auch mit Würfelmechanismen versehen ist, und was man auch mit Proben der Charaktere dann natürlich anreichern sollte, damit das nicht nur so eine reine Geschichte ist. Ich bin mal gespannt drauf, wie sich das spielen lässt.
Wenn du es ein bisschen erzählerischer machen willst, könntest du natürlich auch mit Kingdom arbeiten. Das geht in so eine ähnliche Richtung. Da geht es darum, dass man Entscheidungen treffen muss. Da könnte zum Beispiel der Baron müsste dann die Entscheidung treffen, sollen wir die Räuberbande jetzt verfolgen oder sollen wir sie lieber gewähren lassen, weil sie helfen uns, auch die anderen Barone hier irgendwie in Schach zu halten oder was weiß ich.
Dem einen oder anderen wird aufgefallen dass ich mich hier in letzter Zeit ein bisschen rar gemacht habe. Ist diese Kampagne, die du da gemacht hast, ist das jetzt die Nachfolge auf deine 7 gezeichneten Kampagne?
Ja, also bei uns in der Gruppe ist das die Nachfolge quasi. In DSA gibt es ja irgendwie jedes Jahr 5 Kampagnen. Also die ist jetzt auch schon von der Veröffentlichung her, glaube ich, ein paar Jährchen alt. Aber ist das, was wir danach angegangen sind, ja. Aber intrigenhafter in der Regel.
Okay.
Mir hat gefallen, dass du gezeichneten gesagt hast und nicht gezeichnet.
In dem Moment, wo ich es gesagt habe, dachte ich, verdammt wieder eine Gelegenheit für einen blöden Witz entgangen. Ja.
Wahrscheinlich ist es mir nicht mehr aufgefallen, das ist das Problem.
Verdammt nochmal.
Genau, es ist sogar, du hast es sogar richtig gesagt, du hast was aus dem DSA-Universum richtig ausgesagt,
Matthias. Ich wollte es falsch machen eigentlich, egal.
Ja, aber was bei Rain, das ist vielleicht auch nochmal interessant, fand ich den Würfelmechanismus. Man kennt ja sonst das rüber und drunter würfeln. Hier würfelst du mit so viel zehnseitigen Würfeln, wie du eben den Wert hast. Und dann geht es darum, wie viele Paare oder Drillinge oder Vierlinge oder was auch immer du bildest. Und hast einerseits dann eben die Höhe, also wie viele Paarungen hast du. Und gleichzeitig ja auch eine gewisse, nicht, dass ich die Begriffe durcheinander bringe, aber jedenfalls den anderen Bereich, wie hoch ist der Wert wirklich? Also 3-2 oder 2-3 macht einen Unterschied. Wobei gilt, je mehr du von was hast, desto schneller bist du. Und je höher das ist, umso mächtiger ist das quasi. Das ist immer so ein bisschen interpretationswürdig, was dann besser ist. Im Kampf ist es besser, früher zu agieren. Auch irgendwie bei Geschwindigkeitsgeschichten, bei manchen anderen ist es aber vielleicht besser, den höheren Wert zu haben. Ich bin mal gespannt, wie das wirklich funktioniert. Also wie häufig man Pärchen würfelt. Also das ist eine interessante neue Herangehensweise, aber irgendwie ebenso komplett neu.
Er hat das für Dirty World, hat er es, glaube ich, auch benutzt. Das war dieses Noir-Rollenspiel, was er geschrieben hat. Aber ich glaube, das kann ich auch nur theoretisch. Wir sind, glaube ich, nicht dazu gekommen, das zu spielen.
Ich kann ja beim nächsten Mal berichten.
Ja, berichte. Klingt auf jeden Fall sehr interessant.
Ohne praktische Erfahrung diskutiert es sich doch eigentlich immer am besten darüber.
Das ist genau, man kann man so ja. ganz theoretisch, ist so ein bisschen wie die Sachsen über Flüchtlinge und Ausländer. Aber
jetzt hat er den Bogen doch gekriegt. Sehr gut.
Aber ist einfach.
Also, Entschuldigung, es sind nicht alle Sachsen so, ne? Um das gleich den Disclaimer da reinzubringen.
Aber das war, John Wick hat das letztens auch erzählt.
Echt über Sachsen?
Nicht zu den, ja, genau.
Lag auf der Straße.
Ja. Es ging um Spielerezensionen und wie schwierig es eigentlich sei, eine Spielerezension zu machen, ohne das Spiel gespielt zu haben. Also, das ist ein bisschen wie ein Kochrezept lesen, ohne das Essen dann auch tatsächlich gekocht zu haben.
Ich glaube, wir hatten uns da schon mal drüber unterhalten, ne? Weil ich dachte, da gibt es für mich überhaupt keine Diskussion. Nach dem Motto, wie schwierig ist es, ein System zu reviewen, das ich nicht kenne? Ja, nicht schwierig, es ist unmöglich, dachte ich eigentlich. Und ich dachte immer, das wäre gesunder Menschenverstand.
Ja, aber es ist eben gerade bei Rollenspielen muss man ja dann doch, ne? Also manche lesen sich vielleicht sehr merkwürdig. Aber die spielen sich dann tatsächlich sehr gut. Wie eben jetzt hier gerade die Geschichte mit Rain. Das klingt im ersten Moment sehr interessant. Vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich. Aber vielleicht ist das total intuitiv und hat dann unglaublich großartige Möglichkeiten noch in sich, die man gar nicht ausgeschöpft hat bislang.
Das ist ja nicht nur bei Systemen, auch bei Abenteuern, ne? Also,
ja, zum Beispiel.
Wie häufig hat man dann irgendwie ein Abenteuer gelesen und gedacht, klingt super. Und dann spielt man und merkt, die Charaktere, also die Spieler kommen nicht auf das, was eigentlich irgendwie logisch erscheint.
Ja.
Na gut, die üblichen Spielleiterprobleme.
Ja, und beim Rollenspiel ich ja nochmal dann, ne, jetzt hast du das Abenteuer gibt vielleicht was Tolles her. Die Frage ist, was deine Gruppe oder du und deine Gruppe daraus gemacht haben. Ne? Also ist ja nicht, ne, bei einem Buch, einem Film, einem Spiel, wie auch immer, da kann ich immer sagen, alles klar, da kriegt jetzt jeder Nutzer, Anwender, der hat genau dieselbe Erfahrung, aber beim Rollenspiel, nein, nicht die gleiche, gilt nicht immer. Aber ich sag mal, beim Rollenspiel ist es ja doch dramatisch. Ne? Hat der Spielleiter gerade einen schlechten Tag gehabt und ein tolles fertig geschriebenes Abenteuer in den Kamin geworfen.
Das war diese Dreierreihe, als wir uns mal über hier kurze Sätze zu Thema Spielen unterhalten haben. Und ich glaube, da war einer dabei, der ging in der Reihenfolge ist es wichtig für wie ein Rollenspielabend funktioniert. Ne? Erstens die Gruppe, zweitens der Spielleiter und zuletzt das System. Das war, glaube ich, die Reihenfolge. Ja, hervorragend. Matthias, was gibt's denn bei dir Neues? Du warst ja schon länger nicht mehr hier. Wie geht's dir? Alles gut?
Ich bin jetzt nicht gerade kerngesund gerade, aber grundsätzlich geht's mir gut, ja. Und das passt jetzt auch gerade da so rein. Habe ich es richtig verstanden? Und Patrick hatte das ein oder andere Mal hier auch XCOM erwähnt.
Ja, ich meine schon.
Ja, alles klar. Also ich muss sagen, so im Nachhinein, also diese Zeit ist jetzt vorbei. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte...
Das klingt, als wäre es 10 Jahre her.
Ja, es ist... Ich habe so leichte, krankhafte Züge in meinem Handeln entdeckt, als dieses Spiel dann tatsächlich rauskam. Ob das Tage frei nehmen und Nächte nein, ich kann doch nicht, mir ist überraschend, was dazwischen gekommen. Ich fühle mich heute doch nicht so gut.
Wir reden von XCOM 2, der Nachfolger zu dem.
Das Computerspiel,
das ist das Brettspiel. Genau. Ganz natürlich habe ich einfach davon angenommen, dass natürlich jeder da draußen einfach weiß, wovon ich rede. Da sind wir direkt beim Problem. Ja, ich hatte aber großen Spaß dabei. Performance leider technisch doch nicht so ganz perfekt, aber ich habe es hinter mich gebracht. Es ist großartig. Es gehört zu den wenigen Produkten, glaube ich, wo ich so komplett austicke. Das ist einfach, da bin ich einfach Fan von. Das ist wie hier, wenn bald Dark Souls kommt oder so. Passiert zum Glück nicht allzu häufig, aber dann ticke ich ein bisschen ausgiebig zu. Das war dazu. Und
ich habe es noch nicht weit gespielt. Wie hast du, das ist ja das hauptdiskutierte Punkt bei dem Spiel, Zeitdruck in den Missionen, diese Timer-Diskussion.
Ja.
Wie hast du das empfunden?
Großartig. Also eigentlich ist das teilweise in vielen Missionen dann notwendig, damit du überhaupt mal nach vorne kommen musst. Das Spiel wäre, glaube ich, in vielen Momenten viel zu einfach, wenn du quasi dir unendlich lange Zeit widmen müsstest. Ich habe das Problem nicht erkannt. Und ich meine, ja, das war ja sowohl im vorher als auch nachher wurde viel darüber gestritten. Hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Das führt manchmal dazu, ich meine, das Spiel ist ja so ganz zufällig basierend, dass die ein oder andere Mission komplett den Bach runtergeht, weil du vielleicht dann doch im letzten Zug noch versuchst, diese Station zu hacken und dabei entdecken dich aber drei verschiedene Alien-Gruppen und dann weißt du, alles klar, ich muss die Leute jetzt hier zügig rausbringen, sonst habe ich gleich hier 6 Tote aus meiner Mission. Ich fand's völlig in Ordnung. Ist dir das wirklich nervig aufgefallen?
Nein, im Gegenteil. Also ich habe das auch sehr positiv eigentlich. Also es ist manchmal natürlich nervig irgendwie. Du bist noch ein ganzes Stück entfernt und da oben ist die Zahl schon rot. Aber ich finde, das bringt dann ja auch die Dramaturgie da rein. Möglichst schnell die Leute lebend dann dahin zu bringen und nicht wie sonst immer irgendwie einen Schritt machen, Feuerschutz. Einen Schritt machen, Feuerschutz und da so langsam sich übers Feld zu bewegen. Ich fand das auch bisher sehr, erfrischend.
Ich muss sagen, diese ganze, ne, ich weiß nicht, ob Daniel da ansatzweise weiß, wovon wir reden.
Ja, ich kann mir.
Aber ich habe dir, glaube ich, mehr als einmal erzählt, dass du jetzt, ne, im Gegensatz zum Vorgänger in den meisten Missionen verdeckt in die Mission reinkommst. Also die Leute sind versteckt und du kannst dann wie ein Verrückter erstmal über die Map rennen, bis du zumindest die erste Alien-Truppe entdeckt hast, weil die entdeckt dich quasi erst, wenn du fast schon 3 Meter vor denen stehst. Dann kannst du quasi den ersten Angriff zu deinen Gunsten machen und danach geht die Mission ganz normal weiter, wie früher auch. Aber diese ganz kleinen Änderungen, dieses am Anfang versteckt sein, führt halt dazu, dass du, wie Patrick das gerade gesagt hat, das hast du im Teil 1 die ganze Zeit gemacht. Da war eine Mission deswegen ekelhaft, manchmal ekelhaft langsam, weil du die Leute so unfassbar vorsichtig über die Map kriechen mussten. Weil sie immer, ne, weil du immer, der dein letzter Zug könnte ja sein, dass du eine Alien-Gruppe entdeckst und die kann dann quasi gleich auf dich feuern. Und diese ganz kleine Mechanik, die führt dann dazu, dass zumindest diese Anfangsträgheit aus jeder Mission raus ist, fand ich ganz brillant. Und man entdeckt viele solcher kleine Nickeligkeiten, auch hier dieses, bei XCOM war ja immer wichtig, dass das Spiel nicht nur aus dem Taktikelement besteht, sondern eben aus diesem Strategieteil, na, ob das jetzt eben da mit Jägern die UFOs abschießen, in dem Fall tust du, also im neuen Teil tut man das nicht, da fliegt man mit so einem Raumschiff um die Welt und versucht ja die Widerstandsnester mit sich zu verbinden. Das ist eigentlich, also auch das System hat mir sehr gut gefallen und ich habe von Anfang an gesehen, dass es so viele Zufallselemente in dem Spiel gibt. Welche Boni, welcher Kontinent hat, das ist alles unterschiedlich. Das Spiel ist, ich glaube, das war in irgendeinem GameStar Review, in irgendeinem Review habe ich das gesehen, dass jemand geschrieben hatte, das Spiel ist dafür designt, dass wir das noch in 10 Jahren spielen können. Weil du wirklich jedes Mal eine ganz neue Erfahrung hast, dir begegnen andere Monster-Konfigurationen, du hast vielleicht auch andere Ressourcen zur Verfügung und musst deswegen deine ganze Strategie ändern. Also, lange Rede, kurzer Sinn, das ist wirklich jeder neue Spielablauf, wenn du auf New Game klickst, dann wird dir eine ganz andere Erfahrung da geboten. Haben sie schon ganz nett gemacht. Wie gesagt, ich leider ist das Spiel nicht ohne Kinderkrankheiten. Ich weiß nicht, wie das da durchgehen konnte. Ich weiß nicht, ob Patrick, ob du da auch Probleme mit hattest, aber bei mir ruckelt das Spiel in diversen merkwürdigen Situationen wie blöd und ich weiß nicht warum. Das haben sehr viele Leute und die wenigsten verstehen warum. Offensichtlich die Entwickler auch nicht, denn sie arbeiten jetzt schon ein paar Wochen daran, das zu fixen. Mal gucken, ob da jetzt bald was kommt. Ich setze noch einen hinterher kurz. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber jetzt kommt Master of Orion, das Remake.
Hatten wir gestern kurz schon drüber gesprochen, ja, hast du recht.
Hab ich noch nicht.
Alte Klassiker, ja, den sogar ich kenne.
Genau, deswegen, ja. Die Relevanz ist auch noch, ich sag mal, ein bisschen, das ist alles noch unscheinbar, weil das erst im Early Access ist auf Steam, das heißt, das Spiel ist noch nicht ganz fertig, aber die Idee fand ich schon ganz witzig, muss ich sagen, und ich hab's installiert und gespielt, was da ist, macht schon Lust auf mehr, aber ich kann es jetzt wirklich noch keinem empfehlen, da irgendwie jetzt sich das so zu holen, weil Early Access ist halt, da wird noch so viel dran verändert, gibt nur 6 von 10 Rassen, aber was ich eben auch lustig fand, ist, wenn du das Spiel jetzt auf Steam kaufst, dann kriegst du alle anderen 3 Teile hinterhergeschmissen, ja, und dann habe ich Teil 2 direkt erstmal installiert, weil ich dachte, hey, das war ja damals ganz, ganz klasse, ich gespielt, auch wie blöde.
Ja,
war damals, ne? War damals. Ist lange her.
Es ist noch nicht mal die Grafik. Hattest du ja gestern auch schon gesagt. Es ist vor allen Dingen so, Steuerungsgeschichten sind nervig. Ne? Sind unnötig lang, bis du zu irgendwelchen Menüs kommst oder sowas.
Informationen werden die auch dann teilweise gar nicht. Oder dann musst du erstmal wieder hier mit Rechtsklick und dann dich durch ein paar Menüs durchfahren, bis du dann verstehst, Moment, was sollen denn jetzt die Techniken alle? Gut, für die Leute, die das Spiel ja in- und auswendig kennen. Aber ich fand, habe ich nachher aufgegeben, das Projekt mir zu sagen, hey, dann zockst du doch einfach nochmal den zweiten Teil. Vielleicht irgendwie ne, ein, zwei Runden, bis das Remake fertig ist. Nee, hat nicht, habe ich nicht lange durchgehalten, nur ein paar Minuten. Ja,
das kurze Frage zwischendurch. Du bist ja hier immer auf dem aktuellen Stand. Ist die Banner Saga 2 mittlerweile erschienen oder ist es immer noch in der
Entwicklung? Immer noch nicht erschienen.
Okay. Nein.
Das hat dir zugesetzt, ne?
Das entsetzt mir wirklich zu, weil es ist vom Spiel her ist es schon ganz
sei
cool.
Sei froh, dass es überhaupt kommt. Da gab es große Schwierigkeiten über, ne, der eigentliche Entwickler, der pleite gegangen ist und so weiter. Also das war...
Ja gut, das stimmt natürlich.
Wobei, ehrlich gesagt, man sich schon darüber aufregen konnte, weil habe ich dich vorgewarnt, dass das Spiel kein Ende hat? Ja, ich glaube, ich habe dich deutlich vorgewarnt.
Das ist ein bisschen blöd. Außerdem sind ja noch mehrere Sachen, die mich so ein bisschen nerven bei dem Spiel. Aber so vom Setting her ist es ganz cool gemacht. Ja. Das war ganz gut. Und das andere, was mich natürlich noch interessierte, war dieses Pillars of Eternity, dieses alte Rollenspiel-Ding. Das würde mich auch noch reizen.
Aber
da warte ich auf den nächsten Sale.
Da bin ich aber auch, wäre ich immer vorsichtig. Aber ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Und ich glaube, irgendjemand hatte in den Kommentaren auch darauf hingewiesen, als ich meine Kritik vorgebracht habe, hat jemand in den Kommentaren geschrieben, aber hör mal, das ist genau das, was die Leute von damals haben wollten. Okay, wenn dem so ist, wenn man quasi das nochmal wie Baldur's Tor und so weiter da haben möchte. Aber ich finde, wir sind weiter. Ich finde, es haben sich ja auch ein paar gute Sachen in diesem Computerspielsektor getan. Und dann finde ich es ein bisschen tragisch, wenn man dann auch die Entwicklungen quasi zur Seite schiebt und sagt, nee, wir machen das jetzt mal, wir wollen ja jetzt die alten Fans bedienen. Da muss ich sagen, da waren so ein paar Sachen drin. Ich fand daran nicht alles gut. Dennoch muss ich sagen, das habe ich dir auch gesagt, die Story ist wirklich, die Optik, das ist toll. Ich glaube, du wirst ein ähnliches Phänomen haben, wie du bei Banner Saga hast, dass du denkst, die Umgebung, die Musik, die Präsentation, alles toll, aber das Kampfsystem, das ist ein bisschen sehr träge, oh, und so richtig gut ausgeglichen, meine Güte, ist das irgendwie alles hier nicht. Da kann ich mir vorstellen, da wirst du dich dann genau wie bei Banner Saga denken, mit dem Motto, Gott sei Dank, wenn jeder Kampf vorbei ist.
Ja, das ist wahrscheinlich. Außerdem kommt dann noch dazu, dann ist es eh wahrscheinlich so lang.
Geschmacksfrage.
Ja, und dann ist es eh noch so lang und dann wird das auch so ein unendliches Projekt werden, was dann hier auf meiner Festplatte rumliegt.
Ich denke, weil es vor allen Dingen im Gegensatz zu Banner Saga ja auch eine Menge Kämpfe gibt. Ne?
Die muss ich einfach sagen, die Zeiten sind vorbei. Also Das schaffe ich zeitlich. Also, ja, klar, ich könnte es natürlich zeitlich schaffen, aber ich möchte mir die Zeit dafür nicht mehr nehmen. Ich möchte da andere Sachen machen.
Da muss man einfach sagen, gerade vielleicht von sowas wie Pillars of Eternity sollte man vielleicht doch die Finger lassen. Ist sehr zeitintensiv. Aber es gibt ja eben Produkte, also Banner Saga würde ich halt sagen, ist vom Zeitaufwand her, das ist schon machbar, oder? Auch wenn die Kämpfe jetzt nicht so dein Fall waren, aber das ist jetzt kein hier Fallout-Ewigkeit-Projekt. So.
Ja, genau, das fange ich auch gar nicht erst an. Ja. Okay, dann mache ich nochmal kurz, was bei mir so Neues gibt. Das erste ist eine Meldung, die mich doch etwas betrübt hat im Februar. Wir wissen ja nicht, was hier erscheint. Und zwar ist Umberto Eco gestorben. Und erste Frage, habt ihr mal von Umberto Eco was gelesen?
Ich hab seine Filme gesehen. Nein, ich hab...
Ach, der hat auch Filme gemacht. Wusste ich gar nicht. Ja. Sehr gut.
Ja. Ich habe nichts von ihm gelesen. Ich habe auch nur seine Filme gesehen.
Ich hab auch nur Der Name der Rose gelesen. Ist aber auch schon sehr lange her. Ich habe jetzt das Foucault'sche Pendel auf... nachdrückliche Empfehlung mir dann zugelegt und liegt ja auch auf meinem Nachttisch, aber ist natürlich, der Stapel auf meinem Nachttisch ist riesig. Trotzdem, ich habe mir schon früher ein paar Lesungen oder Lectures von Eco angeguckt. Das war schon ein ziemlich kluger Typ und der war ja Semiotiker. Jetzt kommt hier so ein kleiner Schlag so zum Rollenspiel. Fand ich eine interessante Idee. Unter anderem arbeitete der in einer Organisation, die sich darum kümmerte, wie man für zukünftige Generationen ein Schild, ein Zeichen entwickelt oder eine Methode entwickelt, dass die Leute daran hindert, atomare Abfälle auszugraben. Und das ist natürlich interessant, wenn man überlegt, du musst sozusagen mit einer Ikonografie arbeiten oder mit einer Methode arbeiten, die funktioniert, dass sie auch in 1000 Jahren irgendwie noch erkennbar ist. Und jetzt muss einfach zurück überlegen, wie unsere Welt vor 1000 Jahren aussah. Und dann muss einfach noch überlegen, die Dinger strahlen ja mehrere 1000 Jahre lang. Wie ist das möglich? Ne? Also so Zeit der Ägypter, was könnte ich da noch sozusagen rausziehen? Fand ich unheimlich interessant. Und er hatte eine Methode entwickelt, die aber nicht genommen wurde. Ich weiß nicht, ob die da jetzt die endgültige Methode genommen haben. Aber seine Methode war eigentlich ganz interessant. Er hatte überlegt, du fängst erst an, ein bisschen radioaktiven Abfall zu vergraben. Und je tiefer du gräbst, umso schlimmer wird es. Das ist eine gute Methode, um sozusagen klarzumachen, es wird nicht besser, je weiter du gräbst. Verstehst du? Es ist nicht gut.
Erstmal so ein bisschen auf den Finger kloppen.
Ja, genau. Und es ist natürlich eine brillante Abenteueridee für ein Cthulhu-Abenteuer, ne? Also, du öffnest das Grab und es wird natürlich immer schwieriger. Oder so ein D&D-Abenteuer. Es wird immer schwieriger, je weiter du reingehst. Aber
denk mal an unsere berühmte Willen des Wahnsinns-Geschichte, wo du zwei Warnungen, mach nicht die Tür auf. Yeah. Das ist für Spieler eine Herausforderung, es als recht zu tun. Also, Vorsicht.
Ja, aber ist auch großartig. Schon hast du einen super Kampagnen-Aufhänger. Fand ich total faszinierend.
Bei dem die Gruppe direkt am Anfang draufgeht.
Ja, aber du kannst dann die nächste Gruppe spielen.
Das finde ich gut. Thema. Die machen nicht mehr die Tür auf.
Ja, es gibt ein super Abenteuer für Lamentations of the Flame Princess. Das war Deathfrost Doom war das. Und da gehen die Charaktere in einen Dungeon rein und das ist eine riesige Krypta mit ganz vielen Toten und sowas. Und was dann passiert, das kann ich hier nicht verraten.
Oh Mann. Okay. Aber es ist ein super Abenteuer.
Ist ein super. Einfach mal.
Ja, wir gehen in den Dungeon rein und das ist ein super Abenteuer.
Aber wer hört das? Das Problem ist, ich kann ja,
ja
nicht.
Ja, nein, ist ja auch richtig.
Sogar wenn wir das spielen, wisst ihr ja nicht, sollt ihr ja nicht wissen, was passiert. Da kann jeder mal nachforschen. Ich verlinke das unten. Das ist total großartig. Meine Güte,
so schnell ist man vom Tod von Roberto Eco wieder weg.
Ja. Auf Untot gekommen. Ja. Ist aber trotzdem, muss ich sagen, ein sehr, sehr kluger Mann, hat Bücher geschrieben, wo ich mir auch denke, dass hätte auch noch ein bisschen unterhaltsamer sein können, weil ist schon, also es gibt einen Fachbegriff dafür, der mir leider entfallen ist, aber es sind Bücher, bei denen man Arbeit investieren muss, um Freude an ihnen zu haben. Ich kenne den Fachbegriff
leider nicht. Das heute noch funktionieren würde?
Es hat ja funktioniert, war ja Bestseller-Autor sozusagen. Ich habe das letzte Buch von ihm war Der Friedhof von Prag, den habe ich auch gelesen. Und das ist natürlich eine sehr interessante Geschichte über Antisemitismus. Also es ist unglaublich spannend, wie ein Fälscher verschiedene, also der hat so sein Grundkonzept, wer schuld ist und das war zuerst die Jesuiten und dann kommt irgendjemand anders, da müssen wir vielleicht noch was mit den Juden machen und dann baut der es einfach um und streicht er dann Jesuiten raus und ersetzt sie durch Juden und es geht dann immer so weiter und dann hat er bis er dann eben hier die Protokolle von Zion geschrieben hat. Das ist total faszinierend, wie beliebig austauschbar es ist und man muss einfach nur jemanden finden, der Schuld hat. War eine ganz interessante Geschichte und war auch ein bisschen, da sind Stellen drin, also da wird einem echt übel, das ist wirklich ganz grauenvoll.
Ich musste, als du mir erzählt hast, dass das quasi dir ein bisschen nahe gegangen ist, da musste ich sofort irgendwie daran denken, dass ich damit eigentlich nicht so viel verknüpft habe. Viel eher ist mir, gebe ich zu, nahe gegangen, dass Roger Willemsen gestorben ist. Das fand ich dramatisch. Ja. Also muss ich zugeben, weil da habe ich auch die letzten Tage, habe ich mir hier noch so ein paar, gibt großartige Interviews hier mit Wim Wenders und Tom Tykwer und auch von ihm selber. Dann nochmal, glaube ich, auch von Jan Böhmermann gefeiert hier, sein letztes Zitat über Heidi Klum das, was er da noch geschrieben hat. Absolut fantastisch, ey. Wirklich tragisch. Fand ich immer großartig, wenn er in irgendeiner Talkshow auftauchte.
Er ist generell bisher schon ein sehr todeslastiges Jahr, hätte ich mal gesagt. Ne? Also aber ich meine, es sterben immer viele Leute, will ich jetzt nicht sagen, aber also wenn man sich das mal so Revue passieren lässt, also Peter Lustig war für mich nochmal so ein Punkt. Klingt jetzt irgendwie blöd, ich hab Ewigkeiten, also Löwenzahn, keinen Löwenzahn geguckt, aber irgendwie ist das eben jemand aus der Kindheit, der da einem Geschichten erzählt hat.
Ich glaube, das ist der Punkt. Früher sind auch viele Leute gestorben, nur hat man die nicht wahrgenommen, weil dann irgendwie ein Dirigent gestorben ist und du denkst, ich kenne den noch nicht mal. Aber jetzt ist man eben in dieser, und das wird sich noch fortführen im Laufe unseres Lebens, weil jetzt eben alle Leute, die wir als Kind irgendwie ein Verhältnis aufgebaut haben, ja, die sind ja jetzt einfach auch älter. Das ist dann einfach so. Okay, darüber wollte ich eigentlich, so lange wollte ich gar nicht über den Tod reden hier.
Das ist ein guter neuer Einstieg auch für mich hier. Ich fühle mich richtig hier.
Gut. Ja, es ist eine sehr positive schön. Folge.
Aber da bald Ostern ist, Fest der Wiedergeburt, muss man einfach so sehen. Und es ist eine gute Überleitung. Es gibt nämlich eine neue Wiedergeburt auch von einer Serie, nämlich Akte X. Die Serie. Das war
eine richtig harte Überleitung. Ne?
Ist aber. Ja. Ja, wir haben ja bei Matthias haben wir jetzt irgendwie zumindest die ersten drei Folgen haben wir uns so angeguckt im Laufe der, also tatsächlich auch als sie so rauskamen.
Ja.
So nach und nach, so Woche für Woche hat sich das dann so entwickelt. Und Patrick, du hast die erste Folge gesehen, ne?
Ich habe die erste Folge gesehen, ja. Also das hat jetzt nicht, ist jetzt nicht so, dass ich danach abgebrochen habe. Ich habe einfach
Ich möchte gerne einmal kurz den Grundstein setzen. Ich bin nicht der größte Akte X-Fan aller Zeiten. Es gibt sehr gute Akte X-Folgen, es gibt auch sehr schlechte Akte X-Folgen, es gibt mittelmäßige Akte X-Folgen, es gibt den großen Akte X-Plot, dem ich nicht folgen konnte, und die Neuauflage hat sozusagen wieder die bekannten Gesichter von Mulder und Scully zurückgebracht. Als ich das so gesehen habe, die erste Folge, da war ich doch ein bisschen schockiert. Also es hat mir überhaupt nicht gefallen, also gar nicht. Und ich war echt ein bisschen, mein Gott.
Wobei mich jetzt überrascht, dass du sagst, du hast das nicht gerne gesehen?
Ja, ich habe das gerne gesehen, aber ich bitte dich, da bei einer Serie, die so lange läuft, und das war ja keine 12 Folgen pro Staffelserie, es ist eine 23, 24 Folgen pro Staffelserie.
Ja.
Ist einfach auch viel Unsinn dabei gewesen, muss man einfach so sagen.
Ja, ich meine, ich würde ja auch zusagen, dass ich dem Hauptplot nicht immer wirklich folgen konnte, ne? Der geheimnisvolle Raucher und das wurde manchmal ein bisschen sehr, sehr merkwürdig. Aber ich würde schon sagen, ja, ich bin schon Fan, würde ich sagen, weil ich dafür waren da zu viele Highlights bei. Also das habe ich als Kind oder dann als Heranwachsender, ich habe das immer furchtbar gerne gesehen. Deswegen, und ich sag mal, deswegen war aber der Schock vielleicht noch größer, weil ich habe dann auch nach der ersten Folge war das so noch richtig, was tun die da, was haben die gemacht, warum haben die nicht verstanden, was die Leute sehen wollen, bin ich vielleicht der, und das ist ja immer dann, was mich so umtreibt, bin ich jetzt hier der Einzige, der das gesehen hat und sich denkt, das war Mist?
Nein.
Und dann sitzt du zum Glück in so einer Runde und denkst ja, okay, hier bin ich schon mal nicht alleine.
Wie viel hat denn bei euch die Stimme ausgemacht?
Sehr viel.
Ist schon ein harter
Einschnitt, muss man sagen. Aber es ist genauso der erste Plot der Folge. Also ich dachte mir, das haben wir doch alles schon in 9 Jahren vorher gesehen. Ich will den Plot nicht kaputt machen für Leute, die das noch sehen wollen, aber ich dachte so, Hey, das guckt sich wie die letzte Folge dieser kleinen Miniserie hier und nicht wie die allererste. Und ich fand das irgendwie sehr befremdlich.
Ist eine sehr merkwürdige Zusammenfassung, Patrick, du hast es ja auch gesehen. Ich kann nur darauf hinweisen, wenn er jetzt Teil 1, glaube ich, das hast du durchblicken lassen, hat dir jetzt auch nicht so gut gefallen. Aber ist Teil 2, also Folge 2 und 3 sind ja dann schon wieder deutlich anders. Also das geht dann ja, in Teil 1 habe ich so das Gefühl gehabt, ne, wir fassen nochmal irgendwie diesen ganzen Alien-Plot zusammen, den damals schon kein Schwein verstanden hat. Und in Teil 2 und 3 geht man wieder etwas andere Wege. Also ich bin ja auch, und das Problem ist, ich fühle mich ja gefangen, weil ich mir denke, ich muss mir ja den Rest trotzdem noch
anschauen. Ja, richtig. Man will ja wenigstens sehen, ne? Also vielleicht kommt da noch was. Das ist so. Und es ist ja dann auch nicht so lang, ne? Es sind ja nur 6 Folgen oder 5 Folgen, ich weiß nicht.
Ja, genau.
Es ist doch so, aber ja, ja. Ach, das war schon so ein Dämpfer.
Ja, so ein bisschen hatte das was von kampfhaften Restart. Also, wir müssen irgendwie Neustart machen, du musst alles irgendwie nochmal da reinpacken, weil das ist so lange her. Und es wirkt irgendwie merkwürdig, den Eindruck hatte ich auch.
Ich fand die Optik auch irgendwie, boah, das ist ein bisschen, man klingt so wie so ein Snob, aber ich fand das so ein bisschen billig, wie das so aussah. Und ich habe mich gefragt, war das damals auch schon so billig? Ich glaube nicht. Ich habe das dann nochmal gesehen.
Genau, du musst überlegen, also das sind natürlich dann auch Tropes oder so, die eben dann in der Zeit so geprägt wurden. Ne? Also die einsame Landstraße und da kommt so ein Licht von oben und ne, das Autoradio hört auf zu spielen und solche Geschichten. Das hat diese natürlich auch geprägt. Ne? Aber
das mit der Sprache war ja, also mit der Synchronstimme gerade, wenn ich gestern haben wir die dritte Folge gesehen und da ging es, ja, keine Spoiler, kein nix, aber da fiel mir auch nochmal besonders auf, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ein bisschen gelangweilt wirkt der schon.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Es ist so generell, ich hatte so generell den Eindruck, also so richtig viel Mühe haben die sich irgendwie nicht gegeben mit der Synchro. Also Dana Scully ist natürlich wieder die normale Synchronstimme, ist natürlich toll, aber so die anderen Charaktere, die so dabei sind, also ein bisschen, die dritte Folge war eigentlich, muss ich echt sagen, bei denen, was man bisher so gesehen hat, das war mit die unterhaltsamste. Nicht, dass sie jetzt unglaubliche Maßstäbe gesetzt hätte, aber da die ja eben so ein bisschen selbstironischen Ton hatte, war das schon mal ganz unterhaltsam.
Also, das ist das Problem. Die war doch, im Gegensatz zu dem, was man vorher gesehen hatte, war das doch auch Mist.
Ja, das stimmt.
Aber gut, jetzt, okay.
Gut. Na gut, vielleicht muss man die gesamte Retrospektive mal machen für die Serie. Also, das wäre eine Möglichkeit. Gerade wenn man die Miniserie dann einmal komplett gesehen hat. Vielleicht kommt da ja noch wirklich so ein richtiges Highlight und die reißen es alles irgendwie raus in den letzten 2 Folgen.
Wie soll das sein?
Das weiß man doch nicht. Denk an die sehr guten Akte X-Folgen von früher.
Ja, aber die finden doch offensichtlich Gefallen an dem, was sie da jetzt, zumindest in den 3 Folgen. Ich werde auch weiter gucken und dann schauen wir mal, wohin die Reise geht. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Mich würde aber dennoch tatsächlich interessieren, und da habe ich jetzt keinen Überblick, wie kam die Serie eigentlich an? Bin ich jetzt in so einem kleinen Universum, in dem von Leuten, die das alles nicht gut finden und eigentlich habe ich, ne, das Internet explodiert gerade. Ich habe mich da jetzt gerade nicht erkundigt. Bin nicht sicher, ob das gut angekommen ist oder nicht.
Kann ich auch nicht sagen. Also da habe ich auch mich nicht mit beschäftigt.
Echt, das Einzige, was man wirklich mitgekriegt hat, war diese Stimmendiskussion, die ja auch nachvollziehbar ist, ne? Wenn du den Leuten das Gefühl von damals wiedergeben willst, dann kannst du nicht einfach so einen Umbruch machen. Außer es geht nicht anders.
Und da muss ich auch nochmal sagen, das ist ein Punkt für mich. Ich ziehe da nichts daraus, wenn ich das auf Englisch gucke. Das ist nicht für mich dasselbe Phänomen, weil ich hab's eben als Jugendlicher auf Deutsch gesehen, ne? Also damit bin ich aufgewachsen. Das ist genauso wie ich irgendwie das A-Team oder so, das will ich mir auch nicht auf Englisch angucken.
Bei mir sind es da die Simpsons. Aber genau, ja, das ist bei mir so, genau, ja. Das ist bei mir genau dasselbe. Akte X und Simpsons, da habe ich auch, also ich habe Akte X versucht, das habe ich auf Deutsch, ich glaube, ich die zweite Folge dann mal auf Deutsch, auf Englisch angemacht, nur um dann zu merken, nee, ist irgendwie funktioniert das auch nicht.
Naja, warten wir mal ab, wie sich die Serie entwickelt. Ne? Schreibt eure Kommentare unten drunter, wie euch die Serie gefallen hat. Kritisiert uns dafür, dass wir das nicht zu wertschätzen wissen hier. Ich bin
ja
gespannt.
Ja, ist ganz undankbar. Das ist auch, wenn du sagst, die Synchronsprecher, ja, das sind ja alles Profis, sind ja alles gute Leute. Ist aber irgendwie, aber
es. Ja, es ist eben die falsche Stimme. Das ist das Problem. Also, ja, das Schlimme ist ja wirklich, genauso wie hier, ne, Norbert Gastel, der hier von Homer Simpson, der Synchronsprecher, das hat mich auch hart getroffen. Das wird mir echt fehlen, die Stimme. Aber gut, ich gucke die Simpsons auch nicht mehr, die neuen Folgen, ne, muss man auch sagen. Ich habe die alten schön auf DVD, da freue ich mich drauf. Aber das ist genauso wie der Synchronsprecher von Robert Redford oder sowas. Der hat, als er im Ruhestand war, hat er nur noch Robert Redford synchronisiert, bis eben zu seinem Tod. Das sind Sachen, ne, das sind eben markante Stimmen, die man dann eben auch mit den Leuten verknüpft. Ist wie bei den drei Fragezeichen. Wenn einer von den drei Fragezeichen irgendwann nicht mehr dabei ist, dann ist Ende, würde ich sagen.
Oh, interessante Frage. Ja. Aber ich glaube, die werden uns noch ein bisschen...
Selbstverständlich.
Ja, die das sind ja noch etwas
unheimlich, schlimmer, wie lange die schon dabei sind.
Ja, es ist gut. Ich war bei der Live-Tour jetzt dabei gewesen. Da besuchen die ja das Geisterschloss nochmal. Also eine der ersten Folgen. Die bringen dann die alten Stimmen quasi, haben sie dann eingespielt. Und wie lange ist das denn her? So, ich weiß gar nicht, 20 Jahre? 25, irgendwie sowas. Den Dreh ist das ja. Ist schon ziemlich... Also wirklich, wie sich die Stimmen da auch geändert haben. Ist schon beeindruckend.
Aber ganz großartig. Ich bin ein großer Fan.
Ja, ich habe auch drei hier noch liegen, die gehört werden müssen.
Ja, dann fang damit auch am besten an, wenn wir den Podcast hier langsam ausklingen lassen.
Ich fand ja genau. Den Zauberspiegel am besten. Aber gut, dann machen wir zwei.
Können wir uns irgendwann mal die drei Fragezeichen Special-Folge machen hier.
Ja, das ist eben so. Die Klassiker sind irgendwie immer
das ist richtig, ja.
Schönes Schlusswort.
Danke fürs Zuhören und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.